Wie gesagt, es hat sich an dieser Sachlage, an dem Schutzstatus des Wolfes in Deutschland, an den Verboten, die artenschutzrechtlich auch immer noch für den Wolf gelten, nichts geändert. Also durch die Aufnahme ins Bundesjagdgesetz hat sich nichts geändert. Mhm. Also wer kommt denn auf so eine Idee, ja, dass ein Landesjagdgesetz hier eigenmächtige Regelungen treffen kann, die abweichend sind vom Artenschutzrecht? Ja.
Hier ist der Wolfspodcast, die Stimme unserer wilden Wölfe, von und mit Sabine Sebald.
Heute ist Mittwoch, der 1. Juli 2026 und dies ist Folge 103 vom Wolfspodcast. In dieser Folge wieder mit dabei Ines. Sie weiß, wie es läuft in Behörden und in der Politik. Als Regierungsoberamtsrätin, Diplomverwaltungswirtin und Insiderin kennt sie nicht nur Paragraphen, sondern auch die politischen Mechanismen dahinter. Ines, alle kennen dich und ich freue mich, dass du wieder am Start bist. Herzlich willkommen.
Hallo Sabine.
Dieser Tag hat es in sich, dieser heutige 1.7. Was genau ändert sich heute?
Ja, nachdem das Bundesjagdgesetz zum 1. April in Kraft getreten ist, was die Sonderregelungen zum Wolf enthält, haben sich nun zuerst Niedersachsen und Hessen dazu durchgerungen, ihren Wolfsbeseitigungsplan zu veröffentlichen. Jeweils Niedersachsen als auch Hessen haben eine Allgemeinverfügung veröffentlicht zum Thema revierübergreifender Managementplan. Dazu hat Hessen auch noch einen Wolfsmanagementplan veröffentlicht. Dieser ist aber keine Allgemeinverfügung, sondern eine interne Verwaltungsvorschrift. Der Unterschied zwischen einer Verwaltungsvorschrift und einer Allgemeinverfügung ist, dass eine Allgemeinverfügung von Umweltverbänden mit gerichtlichen Mitteln angegriffen werden kann. Eine interne Verwaltungsvorschrift, das ist vergleichbar mit einem Leitfaden oder mit einer Richtlinie etc., die entfaltet aber keine Außenwirkung, also keine Rechtswirkung nach außen und ist damit nicht angreifbar. Das ist aber auch nicht relevant. Wichtig ist, dass Allgemeinverfügungen von Umweltverbänden angegriffen werden können.
Das ist schon mal gut zu wissen. In Niedersachsen gibt es seit heute auch ein neues Jagdrecht. Da ist die Novelle an den Start gegangen heute mit vielen Änderungen, ne?
Ja. Tja, und was ändert sich heute mit diesem Datum konkret? Ich habe das mal so ein bisschen mehr so auf der Metaebene, politischen Ebene, ja, historischen Ebene betrachtet. Und bin dann so in der Gesamtschau zu dem Ergebnis gekommen, dass sich der Bund, also hier das Bundesumweltministerium und das Bundeslandwirtschaftsministerium, beide scheinen offenbar der Auffassung zu sein, dass sie mit diesem Bundesjagdgesetz die Verantwortung für den Wolf elegant an die Länder entsorgt haben. Und was ich jetzt hier gerade am Beispiel des Wolfes in grotesker Klarheit offenbart, ist, dass der deutsche Föderalismus ein Anachronismus aus voraufklärerischer Zeit ist. Mhm. Ja, wir haben 16 Länder, 16 Wolfstrategien, 16 Wahrheiten, aber keinen bundesweit kohärenten Artenschutz. Jeder Landesfürst faucht in eine andere Richtung und einige, besonders CDU-Geführte, machen da auf ganz dicke Eier.
Also ja? die Länder haben sich auch mehr oder weniger drum gerissen, ne? Ihre eigenen Wolfsverordnungen jeweils zu machen. So hat es zumindest den Anschein gehabt.
Also die Treiberländer hinter den Wiederausrottungsplänen für den DIA. Ja, die sind ja besonders vorgeprescht. Die sind euch ja allen bekannt, wer die Treiber sind. Und worauf ich aber nochmal hinweisen möchte, weil das gerade am Wolf ist das so grotesk, dieser deutsche Föderalismus. Nicht nur zeigt sich hier in ganz besonderer Weise, wie fatal der ist. Zum Beispiel ist er nur gerade beim Wolf besonders absurd, weil der Wolf ist eine Art von gemeinschaftlichem Interesse. Gemeinschaftliches Interesse bedeutet hier der Mitgliedstaaten der EU, also alle die Staaten, die FFH-Richtlinie mit unterzeichnet haben. Ja. So, der Wolf ist eine Anhang 2 und eine Anhang 5 Art. Und weil der Wolf mit einem Sternchen gekennzeichnet ist auf dem Anhang 2, ist er sogar eine prioritäre Art. Das bedeutet, dass es eine Art für deren Erhaltung nach europäischem Recht zügig Maßnahmen zu ergreifen sind. Mhm. Ja, und das heißt nicht irgendwann, nicht nach dem nächsten Koalitionsausschuss, nach der Wahl oder nachdem der letzte Jagdfunktionär da sein Stammtisch beruhigt hat oder seinen Wahlkreis beruhigt hat. So kann man doch nicht auf die Landesfürsten übertragen, dass das jeder sein eigenes Süppchen kocht. Naja. Das funktioniert noch nicht. Das funktioniert bei Natur- und Artenschutz ganz besonders nicht und schon gar nicht bei dem Wolf, der so einen großen Lebensraum hat. Ne?
Häufig auch länderübergreifend, das haben wir ja auch.
Ja, natürlich. Eben. Ja, nicht nur bundesländerübergreifend, sondern staatenübergreifend.
Richtig.
Ja, wir haben ja zum Beispiel einige Rudel, die teilen sich, also die sind in Tschechien und Deutschland oder Polen und Deutschland. Ja. Aber was macht Deutschland stattdessen? Keine Ausweisung von Schutzgebieten für den Wolf, kein wirksames Vorgehen gegen anhaltende illegale Verfolgung, keine konsequente Durchsetzung des Artenschutzrechts gegenüber jagdpolitischen Begehrlichkeiten. Die Naturschutzbehörden haben total versagt. Mhm. Sie haben sich komplett über den Tisch ziehen lassen. Ne? Und was haben wir jetzt? Zuständigkeitspingpong, ministerielle Verantwortungsverdunstung und Einknicken von der Jagdlobby. Und das Unionsrecht stellt Vorgaben zum Erhaltungszustand auf, zum strengen Schutzregime und stellt Vorgaben auf für die Ausnahmevoraussetzungen. Und stattdessen wird hier Land auf, Land ab, als handelt es sich bei dem Wolf um ein verwaltungstechnisches Ärgernis mit Fell, und einem Schädling, der wieder ausgerottet werden muss. Und jeder Landesfürst macht sich jetzt seine eigene kleine Wolfsbeseitigungsverordnung. Ne? Hm. Irgendwo zwischen, ich leg mir das Recht so aus, wie es mir passt.
Ja.
Symbolpolitik, um das Volk zu beruhigen, um Handlungsfähigkeit vorzutäuschen. Und eine besonders gelungene Allgemeinverfügung, in Anführungsstrichen gelungen, ne, legte ja der hessische Minister für Schießerei Ingmar Jung vor.
Ja,
also
das Ding
schießt da wirklich den Vogel ab.
Also ihr merkt, es steht richtig viel auf dem Programm heute. Wir werden all die Punkte, die jetzt hier schon von Ihnen angesprochen wurden, nochmal detailliert betrachten. Wir werden sie bewerten, auch juristisch. Die Nachricht des Tages kommt auch tatsächlich aus Hessen. Ne? Dort gibt es eine Allgemeinverfügung im Bereich Greifenstein-Lahn-Dill-Kreis. Dort sollen insgesamt 4 Wolfswelpen entnommen werden. 2 sind bereits vor wenigen Wochen im Straßenverkehr ums Leben gekommen, bleiben also 2 Welpen übrig, die jetzt ab heute entnommen werden, getötet werden.
So stellt sich das Regierungspräsidium Kassel ist es, glaube ich, vor. Ne?
Ja, genau. Das ist die obere Jagdbehörde. Die hat diese Allgemeinverfügung erlassen. Die sitzt in Kassel. Und die haben verfügt, dass es 4 Welpen sind. Da gibt es auch eine Logik dahinter. Und zwar heißt es ja, also Hessen hat ja schon lange angefangen, darüber zu reden, dass sie 40% der Welpen eines jeden Jahrgangs, dass sie die töten wollen. Und da hat man dann einfach die Zahl der letztjährigen Population zugrunde gelegt, hat dann Pi mal Daumen hochgerechnet und ist auf den Schluss gekommen, dass man also 4 Welpen entnehmen darf. Wie gesagt, 2 sind bereits gestorben, bleiben 2 und die werden jetzt entnommen. Ganz kurz, wir müssen das mal in aller Deutlichkeit sagen. Die Welpen, um die es hier geht, die sind jetzt 8 bis 10 Wochen alt. Die sind noch vollständig von den Eltern abhängig. Die sind sehr niedlich, aber das spielt jetzt wirklich keine Rolle. Ich möchte dieses Thema gar nicht so emotional jetzt hier beleuchten, sondern wir sind durchaus in der Lage, hier Fakten ins Feld zu führen, die viel mehr wiegen als Emotionalität. Also sollen hier jetzt einfach Welpen entnommen werden, ohne Grund, ohne Anlass, einfach so entnommen werden. Ich finde das echt krass.
Ja, hierzu möchte ich aber auch nochmal betonen, ne? Wir müssen uns alle mehr üben in emotionaler Resilienz, weil wir dürfen uns von solchen, wie soll ich das ausdrücken, von solchen Übergriffigkeiten, von solchen Rückfällen, geistigen Rückfällen ins Mittelalter, von solcher toxischen Männlichkeit, wir dürfen das nicht so an uns ranlassen. Ich weiß, dass das schwerfällt. Es ist so offensichtlich, dass das alles rechtswidrig und sogar verboten und sogar, weil das hier auch noch vorsätzlich geschieht, es ist sogar eine Straftat. Das ist so offensichtlich. Wie kann man sich als Behördenmitarbeiter oder als Minister auf so ein Niveau herablassen? So ein, pardon, Scheiße, so eine hier vom Stapel zu lassen.
Wer begeht denn jetzt alle Straftaten streng genommen bei diesem Abschuss der Welpen? Also das wird ja passieren. Also wir müssen davon ausgehen. Deswegen, ich glaube, deswegen ist auch der Druck so groß und deswegen, mich haben unzählige Nachrichten erreicht. Hier kann es sein, dass heute Nacht bereits diese Welpen getötet werden. Wer begeht dann alles eine Straftat? In diesem Fall jetzt konkret bei den Welpen.
Also einmal die Amtspersonen, die das angeordnet haben. Mhm. Und die Jäger, die das ausführen. Und das auch noch mit Vorsatz, weil sie wissen, sie wurden darüber informiert, sie wurden belehrt.
Von wem?
Unter anderem hatte der Freundeskreis Freilebender Wölfe auf die Rechtslage hingewiesen. Und da kommen wir zu dem Punkt, inhaltlich, du hattest mich ja vorhin gefragt, was hat sich mit diesem Datum geändert? Und da kann ich dir ganz klar antworten. Der Wolf ist eine besonders geschützte und eine streng geschützte Art. Punkt. Das Töten eines Wolfes, und dazu gehören natürlich auch die Welpen, ja, ist gemäß § 44 Bundesnaturschutzgesetz verboten und nur dann keine Straftat, wenn eine rechtmäßige artenschutzrechtliche Ausnahmegenehmigung für den Einzelfall vorliegt. Diese artenschutzrechtliche Ausnahmegenehmigung muss den materiell-rechtlichen Anforderungen des § 45 Absatz 7 BNatG und des Artikel 16 Absatz 1 FFH-Richtlinie entsprechen. Mhm. So, diese Anforderungen erfüllen zum Beispiel die von Niedersachsen und Hessen veröffentlichten Allgemeinverfügungen nicht. Damit sind sie rechtswidrig. Und ich habe mich heute nochmal als alter Verwaltungszivilunke auch nochmal sehr intensiv mit den beiden Verfügungen auseinandergesetzt und bin dabei auch auf den § 44 Absatz 2 Nummer 5 Verwaltungsverfahrensgesetz gestoßen. Und danach ist ein Verwaltungsakt bzw. eine Allgemeinverfügung nichtig, der die Begehung einer rechtswidrigen Tat verlangt, die einen Straf- oder Bußgeldtatbestand verwirklicht. So, lassen wir das mal kurz sacken.
Ja, das musstest du mal ganz kurz nochmal erläutern, damit es leicht verständlich wird.
Ja, erstmal zu dem Begriff, was heißt denn nichtig? Ne? Also ein Verwaltungsakt oder eine Allgemeinverfügung ist nichtig, wenn sie die Begehung einer rechtswidrigen Tat verlangt, die einen Straf- oder Bußgeldtatbestand verwirklicht. So, nichtig bedeutet, als wäre sie nicht erlassen worden. Weg, die ist nicht gültig, die darf nicht umgesetzt werden.
Aber die wird jetzt umgesetzt.
Aber trotzdem ist sie nichtig.
Okay.
Ja, so. Dieser Punkt, der ist mir heute eingefallen, ne, als ich so über meine Verwaltungsrechtssachen geblickt habe.
Das ist heftig. Vor allen Dingen.
Das ist heftig. Ja. Das musst du dir, ich habe dir gesagt, du musst das mal sacken lassen.
Ja, das ist unglaublich. Es betrifft also im Prinzip betrifft es den Minister Jung, der das Ganze angezettelt hat. Dann die ausführende obere Jagdbehörde in Kassel. Plus die Jäger, die das umsetzen. Also da gibt's richtig viel Arbeit für die Gerichte, nehme ich jetzt mal an. Aber unterm Strich bleibt doch eins, eine Erkenntnis. Wölfe abschießen war doch vorher auch schon möglich. Und im Prinzip hat sich jetzt mit dem Datum heute ja eigentlich gar nichts geändert, weil nach wie vor die Bejagung von Wölfen ist rechtswidrig. Das ist eine Straftat. Und Wölfe, die gelernt hatten, zum Beispiel Herdenschutz zu überwinden, die konnten vorher auch schon abgeschossen werden. Also deswegen muss man sich ja die Frage stellen, warum das Ganze? Was soll das?
Ja, warum das jetzt in diesem Bundesjagdgesetz mündete, nachdem das im Kabinett verabschiedet worden war, hat ja die Bundesregierung da eine Presseerklärung abgegeben. Und ein Mitarbeiter des Landwirtschaftsministeriums, der sagte ja dann auch ganz unverhohlen, ja, hier geht's ja nicht um die Entnahme von Schadwölfen, sondern wir wollen ein Bestandsmanagement. Mhm. Und davon war ja vorher nie die Rede.
Richtig.
Ja?
Mhm.
Man hatte das am Anfang so verkauft für das Volk, ja, wir wollen hier den Weidetierhaltern helfen und wir wollen rechtssichere Entnahmen von Wölfen erreichen. Ja, aber genau das Gegenteil hat man jetzt erreicht. Ja. Was soll der Abschuss von Welpen bringen? Was soll der Abschuss von ganzen Rudeln bringen? Also im Rahmen eines Bestandsmanagements, die überhaupt keinen Schaden verursacht haben.
Die ganze Diskussion wurde ja von Anfang an auch begleitet mit gezielten Desinformationskampagnen und mit falschen Versprechungen, mit irgendwelchen Aussagen, die wissenschaftsfern war, Fake News, alles, was dazugehört, ne? Was ja heutzutage eigentlich in vielen anderen Bereichen auch schon Standard ist, aber beim Wolf war das eben halt auch so und deswegen ist dieses ganze Thema auch so aufgeheizt und deswegen haben auch so viele Leute jetzt so, sage ich mal, so sehnlich darauf gewartet, dass der Wolf ins Jagdrecht kommt, in der Erwartung, dass sich dann alles ändert und alles besser wird. Und wir werden ja sehen, dass ganz und gar nichts besser wird. Das wird man nach einem Jahr spätestens auch merken, wahrscheinlich auch schon eher.
Absolut europarechtswidrig und was sich hier auch damit offenbart, dass nicht nur einige Landesfürsten, aber auch Deutschland insgesamt sich zunehmend zutiefst europafeindlich verhält.
Das stimmt. Das kommt ja noch hinzu. Und das ist sehr besorgniserregend, ja.
Das finde ich sehr erschreckend und sehr besorgniserregend. Ja. Ne? Mit welcher Ignoranz hier nicht nur deutsches Natur- und Artenschutzrecht missachtet wird, sondern auch die rechtlichen Vorgaben der EU, der FFH-Richtlinie, der Urteile des EuGH missachtet werden, das von Ministerien, vom Bundesgesetzgeber selber, von Landesgesetzgebern, also das ist, ja.
Ines, mich haben heute total viele Fragen erreicht und ich würde gerne eine Frage, die mich am häufigsten erreicht hat, gleich an dich weiterreichen. Und zwar ist das die Frage, der Schutzstatus der Wölfe wurde doch herabgestuft. Wie geht das zusammen? Wieso ist der Wolf noch streng geschützt, wenn er eigentlich nur noch geschützt ist auf EU-Ebene? Das müsstest du uns bitte erklären.
Ja, das ist im Prinzip gar nicht schwer. Man muss ja nur zwischen zwei Ebenen unterscheiden. Einmal die EU-Ebene und einmal die nationale Ebene. Ich fange an auf der EU-Ebene. Hier ist ausschlaggebend die FFH-Richtlinie. Die FFH-Richtlinie hat mehrere Anhänge. Wie vorhin schon erläutert, gibt es den Anhang 2. Dort sind die prioritären Arten aufgeführt. Dann gibt es den Anhang 4. Dort sind die streng geschützten Arten aufgeführt. Für diese Arten gilt ein strenges Schutzsystem nach Artikel 12 FFH-Richtlinie. Das verbietet unter anderem die Tötung von Individuen einer streng geschützten Art. Dann gibt es den Anhang 5. Der Anhang 5 listet die geschützten Arten auf.
Da ist der Wolf jetzt drin?
Da ist der Wolf jetzt drin und auch viele andere Arten. Und um das gleich mal klarzustellen, die Listung in Anhang 5 bedeutet keineswegs, dass die Art in einem günstigen Erhaltungszustand ist. Die Listung der Arten in den Anhängen der FFH-Richtlinie erfolgt nach einer anderen Systematik. Ja, darauf könnten wir mal irgendwann mal eingehen bei Interesse. Aber wichtig ist hier für uns erstmal, die Listung einer Art in einem Anhang hat nichts damit zu tun, ob die Art in einem günstigen Erhaltungszustand ist oder nicht.
Mhm, ja? Okay.
So, die Listung in Anhang 5 bedeutet, die Art ist trotzdem geschützt. Also willkürliche Entnahmen oder Entnahmen einfach so ist nicht. Also es ist keine anlasslose Bejagung rechtmäßig. Der Artikel 14 der FFH-Richtlinie, das steht auch bereits in der Überschrift des Artikel 14. Da steht nämlich, Entnahme von Exemplaren geschützter Arten. So, und jetzt kommt nämlich der ganz entscheidende Punkt. Ja, die Mitgliedstaaten treffen, sofern sie es aufgrund der Überwachung gemäß Artikel 14 für erforderlich halten. Das sind die Monitoringdaten. Die notwendigen Maßnahmen, damit die Entnahme aus der Natur von Exemplaren der wildlebenden Tier- und Pflanzenarten des Anhang 5 sowie deren Nutzung mit der Aufrechterhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes vereinbar ist. Also, das impliziert einmal, dass es nicht relevant ist, ob die Art in einem günstigen Erhaltungszustand ist für die Einordnung im Anhang 4 und Anhang 5. Und zweitens, dass Eingriffe in Anhang 5 Arten nur dann statthaft sind, wenn sie mit der Aufrechterhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes vereinbar sind. Das heißt, es muss erstmal ein günstiger Erhaltungszustand existieren, der durch die Eingriffe nicht beeinträchtigt wird. Und wir wissen ja alle, ne, dass der Erhaltungszustand des Wolfes in Deutschland ungünstig schlecht ist.
Aber wir haben ja was, wir haben was anderes gemeldet. Wir haben ja günstig gemeldet, ne?
Ja, na, wir wissen ja, wie das zustande gekommen ist, ne? So, das heißt, auf EU-Ebene haben wir da heißt der Status geschützt, Anhang 5 geschützt, ne, nach Artikel 14. Mhm. Und Artikel 14 gibt auch wieder vor, im Einzelfall, wenn keine andere zufriedenstellende Lösung. Und das ist, haben wir schon so oft gesagt, der empfohlene wolfsabweisende Herdenschutz.
Genau, der in den BFN-Skripten steht. Und
damit sind präventive Abschüsse oder Bestandsregulierungen oder der Abschuss von Welpen, ja, ist absolut rechtswidrig. Und wie wir vorhin erklärt haben, ne, nach Paragraph 44 in Verbindung mit Paragraph 71 Bundesnaturschutzgesetz eine Straftat.
Ja, also das heißt, der Wolf ist aber in Deutschland noch streng geschützt, national.
Ja, so, genau. Jetzt kommen wir auf die nationale Ebene, genau. Ne, auf der nationalen Ebene haben wir das Bundesnaturschutzgesetz. Da gibt es einen Paragraphen 7 und da sind im Absatz 2 zum Beispiel Nummer 10 sagt, was Arten von gemeinschaftlichem Interesse sind. Die Nummer 11 sagt, was prioritäre Arten sind. Und die Nummer 13 definiert, was besonders geschützte Arten sind. Und die Nummer 14 definiert, was streng geschützte Arten sind. Und der Wolf fällt unter 13a und 14a und ist damit eine besonders geschützte Art und eine streng geschützte Art. Folglich greifen die Bestimmungen des Paragraphen 44 BNatsch G. Das heißt, das sind die artenschutzrechtlichen Verbote, die Zugriffsverbote, die Besitzverbote und die Vermarktungsverbote.
Also das volle Programm.
Das volle Programm. Ne? Also der Wolf ist weiterhin nach dem Bundesnaturschutzgesetz eine besonders und eine streng geschützte Art.
Und es spielt aber gar keine Rolle. Auf EU-Ebene ist er nur geschützt, aber es spielt keine Rolle.
Ja,
darf in keinem Fall getötet werden. Und es muss immer eine Ausnahmegenehmigung geben dafür.
Eine artenschutzrechtliche
Art. Ja, genau.
So. Und hier kommt auch noch hinzu, und das ist auch wichtig zu wissen. Eigentlich ist der Unterschied zwischen Anhang 4 und Anhang 5 auf der FFH-Richtlinie, das ist eigentlich nur ein ganz schmaler Grat, ne? Weil der ausschlaggebende Faktor ist der Erhaltungszustand der Population. Ja? Weil wenn zum Beispiel eine Population nicht in einem günstigen Erhaltungszustand ist, wenn die Art nicht in einem günstigen Erhaltungszustand ist, ergibt sich daraus ein Jagdverbot, quasi auch ein Tötungsverbot. Das ergibt sich aus Artikel 14. Ne? Und das heißt, die Staaten haben, wenn eine Art nicht in einem günstigen Erhaltungszustand ist, und gerade auch bei Anhang 2 Arten wie der Wolf, Maßnahmen zu ergreifen, damit der Wolf in einen günstigen Erhaltungszustand kommt.
Okay.
Und nicht wie hier jetzt auch noch wieder Ausrottungspläne in Kraft zu setzen.
Also auf jeden Fall wird der Population geschädigt.
Die wird ausgerottet weil wenn ich 40% des Nachwuchses abschieße, damit wird der Wolf ausgerottet.
Ja.
Ich habe doch vorhin schon mal gesagt, nicht mal jeder zweite Welpe überlebt das erste Lebensjahr. Das heißt, er wird gar nicht geschlechtsreif und kann sich gar nicht fortpflanzen.
Ja.
Was passiert denn da, wenn ich das zweimal mache? Wenn ich den Wolfseltern zweimal hintereinander die Welpen wegschieße, dann ist die lokale Population ausgerottet.
Ja.
Das geht ruckzuck. Genau, ein Punkt ist noch wichtig. Die Mitgliedstaaten der EU dürfen, und das ist völlig legitim, selbst darüber entscheiden, ob sie strengere Schutzmaßnahmen aufrechterhalten oder ob sie die Herabstufung des Schutzstatus auf nationale Ebene umlegen. Ja, das ist völlig legitim. Polen zum Beispiel hat das nie gemacht. Dort war der Wolf immer schon auf Anhang 5.
Mhm.
Und Polen schützt den Wolf aber durch ein nationales Gesetz. Sehr streng. Der Wolf darf in Polen nicht bejagt werden.
Okay.
Ja, so. Und Deutschland hat sich im Prinzip genauso entschlossen. Also auf nationaler Ebene wurde der Schutzstatus des Wolfes nicht gesenkt,
genau.
Nicht geändert.
Das widerspricht aber dem, was wir hier gerade erleben, ne? Und von daher ist das ja alles ein bisschen, also ich finde es auch ein bisschen konfus mittlerweile. Ich weiß gar nicht.
Ja, das ne? ist auch so. Also das ist ein, wie sagte letztens jemand zu mir, das ist ein riesengroßer rosa Elefant. Es ist so skurril, ne? Was hier zum Beispiel auch der Jung hier, also Hesse, vom Stapel gelassen hat, da muss man sich wirklich fragen, sind die eigentlich noch bei Sinnen? Ja. Oder ist denen die Hitze zu Kopf gestiegen? Ja, oder sind deren Gehirnzellen alle sehr, sehr einsam gerade?
Oder haben sie vielleicht andere Interessen, die dahinter stecken? Auf jeden Fall, wir halten fest, um die Frage zu beantworten, es ist egal, ob auf EU-Ebene geschützt oder bei uns in Deutschland streng geschützt und besonders geschützt, der Wolf darf nicht einfach so getötet werden.
Richtig,
und von daher können wir das einfach jetzt mal festhalten und kommen einfach mal zur nächsten Frage, weil aus Niedersachsen kam ja jetzt auch von Miriam Staudte, von der Landwirtschaftsministerin, in einem Interview, da kamen so ein paar markige Thesen, die aufgestellt wurden und die haben für Verwunderung gesorgt. Zum Beispiel sprach sie davon, dass nach einem Schaden 6 Wochen lang in einem bestimmten Umkreis, ich zitiere wörtlich, ein Wolf entnommen werden darf, wenn Wölfe Grundschutz oder zumutbaren Herdenschutz überwinden, dürfen sie geschossen werden. Hier ist jetzt die Frage, die sich stellt. Ein Wolf? Warum nicht der Wolf? Also sprich der Wolf, der den Schaden gemacht hat. Mhm. Meinen die das wirklich so, dass ein Wolf dann geschossen werden darf?
Ich weiß nicht, was Frau Staudte meint. Ich kann ja nicht in ihren Kopf gucken. Aber diese Regelung ist auch von hinten bis vorne eigentlich nur Murks.
Also die ist ja doppelt Murks, weil nicht nur, dass man Wölfe nicht töten darf und wenn, dann wenigstens die richtigen, die Schaden anrichten.
Ja, weil ansonsten bringt es ja nichts, weil wenn ich irgendeinen Wolf abschieße, gehen die Risse doch weiter, wenn ich jetzt, ich sag mal, nicht den Verursacher erwische.
Ja, natürlich.
Ne? Und dann kommt ja noch hinzu, wie definiert man denn zumutbaren Herdenschutz? Ne?
Das ist auch die Frage, ja.
Da kann sich auch nicht jedes Land sein eigenes Süppchen kochen, ne? So nach dem Föderalismuswahn hier. Ne? Es gibt den vom BfN empfohlenen wolfsabweisenden Herdenschutz, der nachweislich wirksam ist, über viele Jahre erprobt und das in Felduntersuchungen durch praktische Erfahrungen, Umsetzungen, Beobachtungen und so weiter, also nicht nur theoretisch am Schreibtisch irgendwas zusammenkonstruiertes, ja, der nachweislich wirkt. So. Und erst das rechtfertigt zum Abschuss eines Wolfes. Wenn dieser wolfsabweisende Herdenschutz tatsächlich überwunden worden ist, ja, und dann macht es überhaupt keinen Sinn, irgendeinen Wolf da
Eben, genau. Das hat mich nämlich auch, das hat viele gewundert auch.
Im Prinzip ist ja das hier, ne, es wird ein Wolf abgeschossen und dann werden sogenannte, und wenn sich dann die Risse fortsetzen, ist ja klar, wenn man den Falschen erwischt, in Anführungsstrichen den Falschen, ne, dann will man sogenannte Interventionsgebiete einrichten und will dann alle Wölfe abschießen. Und das ist nichts anderes als wolfsfreie Zonen.
Ja.
Und die sind verboten.
Aber da hat sie ganz klar gesagt in diesem Interview, was da bei Instagram gelaufen ist, mit dem Jagdrechtsanwalt in dieser Jagdkanzel, ne, wo dieses Interview am Wochenende stattgefunden hat, da hat sie gesagt, das wird uns Ruhe verschaffen. Also stellt etwas. Ja, dass diese Interventionsgebiete, genau. Ja. Ja, ja.
Ja, wie denn? Ja, wenn man alle Wölfe wegschießt und permanent das tut, ja, wie
dann
gesagt,
ja,
ne, das sind wolfsfreie Zonen. Deswegen sage ich ja, darauf läuft's hinaus, ne? Der Wolf soll wieder ausgerottet
richtig
werden.
Noch aus Niedersachsen kommt auch noch eine andere Verfügung. Und zwar hat Niedersachsen 27 adulte territoriale Wölfe zum Abschuss freigegeben. Die dürfen, mich stört ja dieses Wort dürfen in diesem Kontext immer so, die dürfen geschossen werden. Also Niedersachsen hat gesagt, 27 erwachsene territoriale Wölfe dürfen geschossen werden. Und es dürfen trotzdem aber auch Welpen und Jungwölfe geschossen werden. Die zählen nicht auf der Liste der 27 mit dazu. Auf welcher Grundlage wird sowas jetzt berechnet? Hast du da irgendwie mehr Infos zu?
Das hängt mit dieser Falschmeldung zum günstigen Erhaltungszustand zusammen. Man hatte sich ja für die einzelnen biogeografischen Regionen sogenannte Referenzwerte ausgedacht, also politisch willkürlich festgelegt, abweichend von denen, die von den Fachbehörden der Bundesländer ermittelt worden sind aufgrund der Populationsgefährdungsanalyse und der Habitatmodellierung. Darüber hatten wir ja auch schon mal gesprochen. Da gab es Referenzwerte für die günstige Populationsgröße und für das günstige Verbreitungsgebiet. Und diese Referenzwerte, die wurden zweimal politisch nach unten korrigiert. Und zwar weit unter dem Referenzwert für die Mindestgröße einer Population, die sie haben muss, um überlebensfähig zu sein.
Mhm.
Ja, so. Und dann hat man das heruntergebrochen auf auf die atlantische und auf die kontinentale biogeografische Region.
Mhm.
Und wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, war, glaube ich, für die kontinentale biogeografische Region ein politisch festgesetzter Referenzwert für die günstige Populationsgröße von 44 und für die atlantische, das habe ich nicht mehr im Kopf.
Du sprichst von Rudeln, 44 Rudel.
Ja, genau, ne? Mhm. So. Die musst du zusammenrechnen, ja, so, und dann kommst du auf den Wert X. Und von diesem Wert X haben die tatsächliche, also die von den Jägern angeblich ermittelte Rudelzahl abgezogen,
mhm,
und haben gesagt, alles, was darüber ist, kann abgeschossen werden.
Das heißt, Miriam Staute gönnt den Jägern mal so richtig 27 Wölfe in diesem Jahr, die sie zur freien Verfügung haben, die sie abschießen dürfen.
Naja, schauen wir mal.
Ganz kurz eine andere Frage noch, die auch im Raum steht immer. Da gab es auch widersprüchliche Aussagen. Wir haben schon vor einem halben Jahr mal darauf hingewiesen, dass es kein Aneignungsrecht gibt.
Ja.
Aber jetzt wird das doch anders praktiziert. Die Jäger dürfen die toten Wölfe mit nach Hause nehmen?
Also in der, wo stand das drin? Stand das in der Novelle drin oder stand das in der Allgemeinverfügung drin? Weiß ich jetzt nicht mehr so genau. Also jedenfalls war es von Niedersachsen einer der beiden Texte. Da steht ausdrücklich drin, dass die Jäger kein Aneignungsrecht haben, weil die Wölfe für das wissenschaftliche Monitoring an die dementsprechende Stelle übergeben werden müssen, die Körper. Ja, es läuft immer wieder auf das Gleiche hinaus. Der Wolf ist eine streng geschützte Art in Deutschland. Für ihn greifen die Verbote des Paragraphen 44 BNatschG. Darunter fällt unter anderem das Besitzverbot. Es ist verboten, ein Tier einer streng geschützten Art oder Teile davon in Besitz zu nehmen und zu verwerken, um mal diesen perverses Jägerwort zu gebrauchen. Eine Ausnahme davon ist eben auch nur mit einer artenschutzrechtlichen Ausnahmegenehmigung möglich.
Mhm.
Mehr gibt's dazu nicht zu sagen. Und wer das nicht einhält, ja, der landet, wie das im Fall Sachsen-Anhalt passiert ist.
Da haben wir ein gutes Beispiel.
Landet bei der Staatsanwaltschaft, ne, wo die Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau jetzt ein Ermittlungsverfahren eingeleitet hat,
also
gegen den Jäger, der sich den Wolf rechtswidrig angeeignet hat. Es ist ganz einfach im Prinzip. Es hat sich an dieser Sachlage, an dem Schutzstatus des Wolfes in Deutschland, an den Verboten, die artenschutzrechtlich auch immer noch für den Wolf gelten, nichts geändert.
Hm.
Und durch die Aufnahme ins Bundesjagdgesetz hat sich nichts geändert.
Mhm.
Also wer kommt denn auf so eine Idee, ja, dass ein Landesjagdgesetz hier eigenmächtige Regelungen treffen kann, die abweichend sind vom Artenschutzrecht?
Ja.
Das Artenschutzrecht, ja, ist abweichungsfest geregelt. Die Länder dürfen davon nicht abweichen. Die können in ihren Landesjagdgesetzen keine Regelungen beschließen, die den materiellen Anforderungen des Artenschutzrechts zuwiderlaufen. Und das Artenschutzrecht in Deutschland ist im Bundesnaturschutzgesetz geregelt.
Mhm.
Ja? Kapitel 5. Es ist unfassbar.
Ja, Hessen wird das so machen. In Hessen gibt es ein Aneignungsrecht.
Strafanzeige, ne?
Genau.
Ja. Weil das ist auch noch vorsätzlich. Und wer vorsätzlich gegen die Verbote von zum Schutz streng geschützter Tiere verstößt, begeht eine Straftat.
Ja.
Und er kann sich im Übrigen auch nicht auf Fahrlässigkeit berufen, ne, sondern, das habe ich ja nicht gewusst. Nein, auch das ist strafbar.
Also neben der Strafanzeige steht ja noch viel mehr auf dem Spiel. So ein Jäger, der sowas macht, verliert ja auch den Jagdschein, oder?
Ja.
Ja.
Genau.
Die niedersächsische Landesjägerschaft, die ruft ja jetzt auch noch auf Social Media, Plakaten und so weiter, auf Flyern, Sichtungen unbedingt zu melden, um so wörtlich das Wolfsbestandsmanagement zu ermöglichen. In ehrlichen Worten bedeutet das, Menschen sind aufgerufen, Sichtungen zu melden, damit dann möglichst viele Wölfe gezählt werden, damit man den Bestand regulieren kann. Das heißt, die Landesjägerschaft Niedersachsen ruft die Menschen im Land dazu auf, ihnen dabei zu helfen, den günstigen Erhaltungszustand zu, in Anführungsstrichen, erhalten, damit sie weiter Wölfe jagen können. Das ist schon, das ist Wahnsinn, oder?
Also es ist ja bekannt unter den wissenschaftlich geführten Fachbehörden der Bundesländer, die für das Wolfsmonitoring zuständig sind. Die treffen sich also mindestens einmal im Jahr, das weiß ich, wenn nicht sogar zweimal, aber einmal im Jahr auf jeden Fall. Und dass gerade auf der letzten Sitzung die Landesjägerschaft als für das Wolfsmonitoring zuständige Organisation auf dieser Tagung zum Wolfsmonitoring heftig angegriffen worden ist von den Wissenschaftlern, weil die Methoden, die die Landesjägerschaft in Niedersachsen macht, mitnichten was mit einem wissenschaftlichen Monitoring zu tun haben. Mhm. Ja, also der Klassiker, es ist wirklich so, ich habe es gesehen. Ja. Da rennt ein Wolf durch eine Wildtierkamera und dann rennt der Wolf nochmal durch. Ja. Und man kann natürlich aber nicht erkennen, ob das jetzt derselbe Wolf ist oder ein anderer Wolf, aber bei der Landesjägerschaft Niedersachsen landen da zwei Striche auf der Wolfsfindung.
Ja, das ist in Hessen auch der Plan.
Vor allen Dingen gerade DNA-Nachweise, also sprich durch Fell, durch Risse, durch Kot, vor allen Dingen durch Kot, ne? Die brauche ich, um den genetischen Zustand der Wolfspopulation beurteilen zu können. Der genetische Zustand ist einer der allerwichtigsten Faktoren, um die Überlebensfähigkeit der Population beurteilen zu können. Und wenn ich nur Sichtungen nehme, also nur C3, ja, das sind keine ausreichenden wissenschaftlichen Daten, um den Zustand der Population beurteilen zu können. Mhm. Das verstößt also auch noch gegen die FFH-Richtlinie und gegen die dazu ergangenen Urteile des EuGH.
Mhm.
Ja, also ich kann nur jedem empfehlen, der Landesjägerschaft Niedersachsen gar nichts zu melden. Nichts.
Ja. Ja.
Die sind eh schon in Verruf. Man weiß, dass das, was von da kommt, das es taugt zu gar nichts, diese Werte, die dort gemeldet werden. In anderen Bundesländern, wo es so gut wie gar keine Wölfe gibt, zum Beispiel in Hessen, da gibt es überhaupt kein vernünftiges Wolfsmonitoring.
Nein, ja? Gibt es nicht.
Das gab es mal, als das HLNUG noch zuständig war für den Wolf, was aber der Jung dann dem HLNUG weggerissen hat und hat es auf Hessen Forst übertragen. Und die Kollegen da, die haben fachlich überhaupt keine Ahnung, die sind total überfordert, auch wenn sie sich vielleicht Mühe geben. Aber die haben natürlich nicht diese fachwissenschaftliche Kompetenz, die die Kollegen des HLNUG hatten.
Mhm.
Ja.
Hessen ist momentan wirklich ein Brennpunkt. Da geht einiges, ach, ja, läuft da nicht, aus dem Ruder,
nicht,
ne?
Nicht nur, das ist Bayern schon immer auch, ja.
Mhm.
MacPom, das ist eigentlich egal.
Aber in Hessen egal. Steht ja auch zu befürchten, dass die Herdenschutzförderung eingestellt wird. Denn wenn man sich da mal die Allgemeinverfügung durchliest, dann steht da drin, dass künftig gute fachliche Praxis in der Landwirtschaft ausreichend ist, um also das Herdenschutz zu definieren. Das heißt, wir reden jetzt hier wahrscheinlich von 90 Zentimeter. Also nicht, es wird auf jeden Fall nicht näher definiert.
Du kennst auch diese komischen Zäune, wenn du da mal so durch die Landschaft klingelst. Ne?
Ja.
Da musstest du einmal gegen eine verrottete Holzpfähle und
Windschief und romantisch, so diese Landhausromantik ist das. Ja, aber jetzt mal ernsthaft, dort ist es künftig wohl geplant, dass der Herdenschutz nicht mehr in die Bewertung von Abschüssen einfließt. Das heißt, da wird man dann sagen, da kommen ja auch die Jäger, die machen ja auch die Rissbegutachtung dann, die sagen dann, das sieht nach Wolf aus. Und der Herdenschutz, der ist okay, das ist eben halt die gute fachliche Praxis in der Landwirtschaft, die muss reichen, mehr können wir nicht liefern, nicht leisten. Hessen will Geld sparen, ja, das ist ganz klar, die wollen das Geld einsparen und deswegen wird ein Wolf im Zweifel, wenn er da quasi über so einen schiefen Herdenschutzzaun oder Weidezaun rüberspringt und Schafe reißt, wird er das mit dem Leben büßen, obwohl die Schafe null geschützt waren. Wir haben ja in Hessen auch das Phänomen, dass immer wieder Schafe, Ziegen und auch Pferde durch die Gegend laufen, weil die einfach noch nicht mal ausbruchsicher sind, diese Zäune. Das muss man sich alles gerade heute wieder passiert. Muss man sich einfach nur mal vorstellen. Also in Hessen wird es darauf hinauslaufen, dass Wölfe, sobald sie Weidetiere verletzen oder angehen, getötet werden. Da ist es dann egal, ob Herdenschutz vorlag. Es wird weiterhin einen Schadenausgleich geben. Es ist aber im Landesetat ein kleiner Posten. Und das wird dann ja irgendwann, wenn die Wölfe, es gibt ja eh ganz wenige Wölfe in Hessen, und irgendwann wird es so wenige geben, dass es auch keine Risse mehr gibt. Also wird das dann quasi zu vernachlässigen sein. Hessen macht mir momentan wirklich Sorgen, weil die wirklich so dreist sich über alles hinwegsetzen und sich noch nicht mal die Mühe machen, den Anschein zu erwecken, sie wollen ihre Wolfspopulation schützen. Das tun sie nicht. Es gibt dort erschreckend wenig Wölfe. Ich bin jetzt gar nicht auf dem letzten Stand. 3 Territorien, glaube ich. Und auch da ist jetzt fraglich, ob die alle noch leben. Da sind auch die Nachweise immer weniger geworden in der letzten Zeit. Also von daher, Hessen ist, sage ich mal, auf dem Weg nach unten, was die Anzahl der Wolfsindividuen und der Rudel angeht. Jetzt werden zu allem Überfluss auch noch Welpen geschossen. Und wer weiß, was noch so alles abgeknallt wird in Hessen. Auf jeden Fall ist Hessen auf einem sehr, sehr schrägen Weg. Und aus meiner Sicht läuft das da aus dem Ruder. Wir haben ja auch gehört, dass das Ministerium mittlerweile durchsetzt ist, also das Landwirtschaftsministerium, durchsetzt ist von Förstern und Jägern. Das ist alles eine sehr, sehr jagdaffine Mannschaft, die dort dem Minister Jung an der Seite steht. Stimmung ist auch nicht gerade die beste, und kann man jetzt nur abwarten, wie es da weitergeht. Aber Hessen ist wirklich sehr besorgniserregend, muss ich sagen.
Das Ministerium in Hessen, na, also dieser Jung, der ist zuständige Minister von einem Ministerium Kunterbund, würde ich mal sagen, das alles drin. Also zuständig für Landwirtschaft und Umwelt, für Weinbau, für Forsten, für Jagd und Heimat. Und soll wohl auch selbst Jäger sein, ne? Was man so gehört hat oder wie er sich so gibt. Scheint mir diese Aussage plausibel. Also wenn man als Minister für so viele Bereiche zuständig ist, ja, kann das doch schon überfordernd sein, oder?
Ja,
ist ja dann nur nachvollziehbar, dass man sich dann einem Thema zuwendet, was einem persönlich erfreut.
Ja.
Wie gut, dass man dann Jäger ist, ja, und sich endlich legal eine Wolfstrophäe schießen könnte, ne, wenn man sich das Recht so zurechtbiegt oder Recht bricht, um Recht zu ändern. Und wenn man sich so anschaut, was der Junge in den letzten 2 Jahren da zum Thema Wolf geleistet hat, steht schon der Eindruck, ne, dass er aus persönlichen Gründen dieses Thema in seinem Kunterbundministerium bevorzugt behandelt und sich dann obendrein auch noch die Behördenstruktur so schafft, welche Behörde ist für den Wolf jetzt zuständig, ne, also sich das so zurecht verordnet, was ich vorhin schon erwähnt hatte. Die Verlagerung Zuständigkeit, fachliche Zuständigkeit für den Wolf von dem HLNUG auf Hessen Forst, ja. Also wenn man sonst nichts auf die Reihe kriegt, ne, aber mit dem Wolf kannst du immer posten. Es ist traurig.
Es gibt keine gesicherten Erkenntnisse darüber, ob der Minister Jung wirklich Jäger ist, aber Fakt ist, er umgibt sich gerne mit Jägern und er erfüllt den Jägern ja auch den ein oder anderen Wunsch. Also er steigt ja auf diese übergeordneten Lobbyinteressen dankbar ein. Das ist ja auch ein Fakt. Da sagen wir, glaube ich, auch nichts Neues. Ne? Die Frage wird natürlich sein, das haben wir ja auch in einer der letzten Podcast-Folgen schon mal beleuchtet, inwieweit könnte dieses ganze Thema Wolf, ne, für die Hobbyjagd als solche im Ganzen, ne, zur elementaren Zerreißprobe werden. Denn wir sehen jetzt schon, dass die Jägerschaft zerrissen ist. Viele laufen damit nicht konform. Sie weigern sich auch, Wölfe zu schießen. Letztendlich ist es, glaube ich, eine kleine Anzahl von 20-30% der Jäger, die das auch wirklich machen, die das umsetzen werden, die Wölfe töten werden. Der Rest sagt ohne uns. Und es gibt sogar welche, die sich auch lautstark empören oder zumindest auch mit uns ins Gespräch kommen und sagen, sie möchten nicht mit denen in einen Topf geworfen werden. Also ich, wenn ich das mal gleich so sagen darf, ich glaube, die Hobbyjagd steht vor einer Zerreißprobe und mit dem Wolf haben sie sich verhoben. Damit haben sie jetzt Türen geöffnet, Scheunentore, die sie nicht mehr zukriegen. Ich glaube, da werden jetzt Diskussionen angefangen, der gesellschaftliche Rückhalt, der wird sinken. Die Leute begreifen jetzt, dass es darum geht, Wölfe einfach mal ohne Grund und ohne Sinn und Verstand zu töten. Viele verbinden mit dem Wolf immer noch Hunde. Und wenn es dann auch noch darum geht, eiskalt Welpen zu töten, dann hat das nichts damit zu tun, dass wir emotional sind und irgendwie Wölfe verherrlichen oder mit denen kuscheln wollen, sondern dann ist das einfach mal absurd und geisteskrank, die töten zu wollen. Und ich glaube, dass die Jagd Schaden nehmen wird und über kurz oder lang vor der Herausforderung stehen wird, sich neu zu erfinden. Glaubst du das auch?
Also nicht nur die Jagdlobby hat sich hier verhoben, sondern auch die Behörden, die sich von der und die Entscheidungsträger, die Minister und so weiter, die sich von Jagdlobbyisten haben auf der Nase herumtanzen lassen, was ja darin mündete, dass man wirklich groteske, rechtswidrige Verordnungen vom Stapel lässt. Das verursacht solch einen Schaden, nicht nur für die Jagd, sondern auch für unseren Staat, für das Ansehen Deutschlands, was wir hier treiben. Wie kann man denn als Bürger solchen Behörden, solchen Ministern noch trauen, die sich selbst nicht an Recht und Gesetz halten, die Recht brechen, um Recht zu ändern? Willkürlich, es ist wirklich willkürlich. Es nimmt alles und alles Schaden. Unsere Gesellschaft nimmt Schaden. Unser, ja, ich muss fast schon sagen, unser Gemütszustand nimmt Schaden. Ich empfinde das zumindest so, dass wir in einer tiefen Depression stecken. Man einfach nur noch müde ist von diesen ständigen Attacken solcher ja toxisch-männlichen. Weil man muss wirklich mal gucken, von wem kommt denn das, diese ständigen Angriffe? Wer steckt denn dahinter? Guckt man sich mal die Player an. So, und wenn dann mal halbwegs was Gutes rauskommt oder irgendwas, was ein bisschen abgemildert ist, ne, schaut man dann hin, dann sind das meistens Frauen, ja, die versuchen, die Welt zu retten. Das ist wirklich wahr.
Und weißt du, was ich so schlimm daran finde? All das, was wir jetzt besprochen haben, das wird über kurz oder lang vor Gericht landen. Ja, beim OGH ist ja eh schon eine Klage anhängig. Dann wird es jetzt noch weitere Klagen geben. Es wird hier gegen Verfügungen geklagt werden. Das kostet Geld. Irgendwann wird auch übrigens die EU-Kommission auf Deutschland zukommen. Da bin ich auch sicher. Da werden Strafzahlungen unter Umständen fällig werden. Am Ende des Tages zahlen wir Steuerzahlerinnen und Steuerzahler das, oder? So wird es doch sein.
Ja, aber es ist nicht nur die Kosten, die hier im Rahmen der rechtlichen Bearbeitung, also für die Justiz entstehen. Du musst ja auch die Ressourcen betrachten, die hier seitens der ehrenamtlichen Natur- und Artenschützer aufgewendet werden, die kein Pfennig dafür kriegen, kein Pfennig, ja, um diese Missetaten aufzudecken, um hier Beweise zusammenzutragen und so weiter, was das an Ressourcen kostet. Und der Schaden, der hier angerichtet wird durch die Beseitigung eines Tieres, was eine Keystone Species ist, ne, den Schaden tragen wir alle Menschen, alle, ne, weil wir es nicht schaffen, die Natur zu dulden und wir immer wieder in denselben Reflex verfallen, alles, was stört, was nicht in unseren Plan passt, das wird abgeschossen. Wir lassen es nicht zu, dass sich die Natur selbst regenerieren und selbst regeln kann, was wir aber dringend brauchen für den Erhalt unserer natürlichen Lebensgrundlagen. Und dafür ist der Wolf unverzichtbar.
Ja, das ist der Punkt.
So. Und damit schießen wir uns selbst ins Knie. Wir vernichten unsere eigene Lebensgrundlage. Und das nur, weil es ist wirklich eine Minderheit, ja, es einfach nicht dulden können, nicht ertragen können, dass sie keine Macht und keine Kontrolle über die Natur und über Arten haben.
Ja. Ja, das war gerade auf so einem guten Weg. Man hat gerade angefangen zu begreifen und auch zu sehen, welchen positiven Impact die Wölfe zum Beispiel auf die Waldverjüngung haben.
Genau.
Auf die Biodiversität, auf die Artenvielfalt, ja.
Oder auch, dass sich der Bestand von selbst reguliert, ne? Man sieht's ja in Sachsen schon.
Ja.
Das wird nicht mehr. Die Wölfe regulieren sich selbst, ne? Wenn alle habitablen, das ist jetzt doppelt gemoppelt, wenn alle geeigneten Territorien besetzt sind, dann wird die Anzahl der Wölfe, also die Rudelterritorien, die wird nicht größer. Nee. Die Wölfe regulieren sich selbst. Der Rest Deutschlands, der ist ja also bis jetzt auf Sachsen-Anhalt, teilweise Brandenburg und Niedersachsen, aber der ganze Südwesten, 3/4 der Landesfläche Deutschlands, der ist ja noch so gut wie unbesiedelt. Da gibt's noch genügend Platz und die Wölfe wandern ja dahin oder versuchen das und werden dann aber abgeschossen. Ja.
Mhm. Genau, deswegen hat der Mensch schon längst angefangen, da einzugreifen.
Aber natürlich, und, ja, und das hatten wir ja auch schon zigmal erwähnt, ne, dass die Population ja eigentlich schon den Kipppunkt erreicht hat.
Ja, ich weiß.
Und das der Grund sein könnte für die beobachtete Stagnation. Ja.
Richtig. Und Rückgang in Teilen sogar. Ich bin gespannt auf die neuen Monitoringzahlen. Die kommen ja dann im Herbst auch wieder raus. Da wird man ja auch schon eine weitere Tendenz ablesen können. Aber mal gucken, ob wir falsch gepokert haben. Denn ich glaube, das wird weiter zurückgehen mit den Zahlen. Aber es ist ein anderes Thema.
Ja, glaubst du auch, ne? Ja, natürlich wird das weiter zurückgehen.
Ja.
Weil allein durch dieses verheerende politische Signal auch seitens der Bundesregierung, ne, der Wolf darf jetzt bejagt werden und dann kommen noch diese Falschaussagen von der Jägerschaft hinzu, Aneignungsrecht und was nicht alles. Ne? Oh, da haben nur die alle geschaut. Ja, endlich kann ich mit dem Wolf schießen, habe ich nur meine Trophäe und so weiter. Ne? Wie wir ja in Sachsen-Anhalt gesehen haben, da war gleich so ein Schießgeiler, der unbedingt seine Wolfstrophäe haben wollte und zerstückelt den Wolf. Also wie krank ist das denn? Also das kann ja wohl nicht wahr sein. Ah, jetzt werde ich emotional, aber das ist, ja.
Dafür habe ich jetzt noch eine Überraschung für dich. Und das habe ich mir jetzt extra bis zum Schluss aufgehoben. Liebe Ines, all das, was wir hier besprechen und was wir auch in vorherigen Folgen besprochen haben, alle Studien, alle Urteile gibt es ab sofort online auf einer Webseite, die da heißt Wolfsschutzbibliothek. Es hat sich jemand gefunden, der das alles zusammengetragen hat und ab sofort öffentlich zugänglich macht, also ab sofort für jedermann einsehbar. Wie findest du das?
Boah,
toll,
also das
oder?
Das muss ja eine Wahnsinnsarbeit gewesen sein.
Ja. Das läuft schon ein bisschen länger, da wird schon länger dran gearbeitet. Das ist fast ein Fulltime-Job dieser Person, die sich da bereit erklärt hat, das zu tun. Wir werden alle davon profitieren. Das ist natürlich auch eine gute Recherchequelle, ne? Also jetzt auch mal Blick auf Jäger, auf Politiker, auf Wissenschaftler. Da kann man reingucken, da kriegt man verlässlich gute Informationen.
Ich glaube, du hattest das doch schon mal erwähnt.
Ja. Wir hatten schon mal das erwähnt. Das geht schon seit Monaten, dass das vorbereitet wird. Also von daher würde ich sagen, Ines, das ist jetzt ein kleines Geschenk an uns alle. Und wir sollten der Person, die das möglich macht, sehr, sehr dankbar sein. Das ist mit Geld und Gold nicht aufzuwiegen in diesen Zeiten, wo Fakten mehr zählen als alles andere.
Ja, das ist auch wieder so ein Fall, ne? Wer bezahlt die ganzen ehrenamtlichen, die wirklich echten Natur- und Artenschützer, ne, die wirklich alles opfern und sich dann vom Bundeskanzler anhören müssen, wie er die Jägerschaft über den Klee lobt die Natur- und Artenschützer, also da klappt mir jedes Mal das Messer in der Tasche
also,
auf.
Ja, in diesem Kontext von Natur- und Artenschutz zu sprechen, finde ich dann auch schon einigermaßen absurd, muss ich dir ganz ehrlich sagen, bei all dem, was wir heute gehört haben und bei all dem, was wir wissen, was da draußen passiert und wie die Jäger sich, große Teile der Jägerschaft sich aufführen. Wohlgemerkt, ich möchte noch einmal ganz deutlich an dieser Stelle sagen, es betrifft nicht alle und es gibt so viele wirklich coole Jäger, die schwer in Ordnung sind, die auch sich nicht beteiligen an dieser Raubwildbejagung, die ja überflüssig und sinnlos ist, wissen wir ja, müssen wir jetzt gar nicht weiter darüber sprechen. Es gibt viele, viele sehr vernünftige Jäger, die sehr empathisch vorgehen und die sind natürlich davon ausgenommen. Aber bei den anderen von Natur- und Artenschutz zu sprechen oder auch bei den Jagdverbänden von Naturschutzverbänden, das ist der beste Schenkelklopfer-Party-Gag, den ich je gehört habe. Aber in diesem Zusammenhang, um das nochmal zu untermauern, ich habe das heute Morgen weitergeschickt. Gestern ist eine unglaubliche TV-Doku erschienen vom Team Recherche und die ist abrufbar in der ARD-Mediathek. Sie heißt Schießen, Töten, Posten. Wie gefährlich ist der neue Jagdhype? Der Link zu dieser Doku, der ist in den Shownotes, der kommt da rein und ich verpflichte euch jetzt alle, sich diese Doku anzugucken. Ich habe sie dir geschickt, du hast sie noch nicht geguckt, ne? Also das Ding ist wirklich der absolute Knaller. Da siehst du eben halt das große Dilemma, in dem die Jägerschaft steckt. Da ist zum Beispiel eine Journalistin, die einen Jagdschein macht innerhalb von 2 Wochen und den auch besteht, also diese Jagdprüfung macht. Und ohne
so viel zum grünen Abitur.
Das grüne Abitur, 2 Wochen, ohne jemals einen Schritt in den Wald gesetzt zu haben. Und dann hat sie auch noch verkackt bei der Waffenkunde und hat trotzdem die Prüfung bestanden und hat dann selber gesagt, aber ich dürfte jetzt im Wald Tiere schießen, aber ich kann das gar nicht. Ich würde 9 von 10 Tieren so verletzen, dass sie leiden, hat die dann auch noch gesagt. Diese Doku ist eindrucksvoll, die sollte sich bitte jeder angucken. Und dann werden wir nochmal irgendwann über das Thema Jagd nochmal in diesem Kontext reden müssen, weil da ja auch gerade so viel passiert mit diesen ganzen Influencern, die ja auch komplett durchdrehen, die ja sich da aufführen, die ja gegen alle Regeln verstoßen da. Mhm. Und es ist eigentlich auch ein Wunder, wenn man diese Doku gesehen hat, dann fragt man sich, warum da nicht mehr passiert, warum da nicht mehr Menschen zu Schaden kommen. Und mein Gefühl sagt mir, das wird passieren.
Genügend Menschen zu Schaden, jedes Jahr. Ne?
Ja, aber das wird noch mehr.
Nicht nur verletzt, sondern auch tot.
Richtig, davon ist auch die Rede. Aber ich glaube, das wird noch mehr, weil die Zahl der Jäger wird immer mehr. Und das sind sehr, sehr viele wirklich durchgeknallte Menschen, die charakterlich gar nicht geeignet sind, solche Waffen zu tragen. Das prüft ja bei den Jägern übrigens auch niemand. Wusstest du das? Wenn du Sportschütze bist, brauchst du einen Attest vom Arzt oder vom Psychologen, also dass du geeignet bist, solche Waffen zu tragen. Bei den Jägern hat man darauf verzichtet. Die müssen das nicht bringen. Alles in der Doku. Alles könnt ihr nachsehen, könnt ihr euch angucken.
Kann man nicht
vorstellen. Ja, es ist so. Ich wünsche dir viel Spaß. Es ist, schau's dir an.
Tja. Treffen sich 2 Jäger. Ja, schön wär's.
Treffen sich 2 Jäger, genau. Und wir machen jetzt mal Schluss, wir machen jetzt mal Feierabend. Ich denke, wir haben genug getan für heute. Und ich wollte noch ganz kurz erwähnen, weil mir wird auf Social Media immer wieder vorgeworfen, beinahe täglich in sehr bösartigen Kommentaren, dass ich mich an diesem Wolfs-Podcast bereichere. Die Wahrheit ist, dass ich diesen Podcast aus eigenen privaten finanziellen Mitteln stemme und dass ich einen Großteil, ich bin selbstständig, einen Großteil meiner Arbeitszeit in diesen Podcast stecke, weil so ein Podcast macht sich eben halt nicht nebenbei. Das heißt, ich investiere nicht nur Geld, sondern ich investiere auch sehr viel Zeit in diesen Podcast und ich bekomme dafür nichts. Nur damit das klar ist, für die Leute, die jetzt mir unterstellen, ich verdiene damit Geld. Ich weiß, dass in anderen Lobbyverbänden Geld verdient wird, wenn man sowas tut, was wir machen, Ines, aber hier bei uns wird damit leider kein Geld verdient, aber trotzdem tun wir das aus tiefstem Herzen und gerne und aus Überzeugung.
Ja, das kennzeichnet das wirkliche Ehrenamt, ne? Und diese Anfeindungen, die du erleben musst, das ist ja der Klassiker. Damit wird ja seit Jahren Stimmung gegen Natur- und Artenschützer gemacht, indem man Vorwürfe formuliert, die völlig aus der Luft gegriffen sind.
Ja, das stimmt.
Das ist der Klassiker, ja. Weil meistens, wenn du dahinter schaust, ne, wenn du dir die Profile anschaust, da siehst du schon, wes Geisteskind solche Typen sind. Auf das Niveau würde ich mich überhaupt nicht herablassen.
Nein, du hast ja zu Anfang auch gut gesagt, irgendwie, wir müssen uns alle irgendwie ein dickes Fell anschaffen. Und das tun wir jetzt einfach mal. Aber jetzt machen wir vor allen Dingen erstmal Feierabend, würde ich sagen. Den haben wir uns verdient.
Ja.
Danke, Ines. Ciao.
Ciao.
Das war der Wolfs-Podcast für heute. Danke fürs Zuhören. Für Fragen oder Anmerkungen schickt uns eine Mail an info@derwolfspodcast.de.